Hier ist
RNF,
der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
Und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail News Flash. Ich melde mich auch wieder zurück im Dienste, nachdem Heidi und Wolfgang mir bei der letzten Aufnahme meine Auszeit im kostarikanischen Dschungel gegönnt haben. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle. Viel Retail News habe ich von dort ehrlich gesagt auch nicht mitgenommen. Eher ein paar Affenvideos, Videos von abenteuerlichen Straßen und ein paar warme Gedanken an die schönen karibischen Strände. Aber ihr wart fleißig, habt ja auch wieder die Brand of the Month letztens gekürt. Wolfgang, was gibt's bei dir seit der letzten Aufnahme Neues?
Ja, eigentlich nichts, außer dass die Sonne schön scheint und gibt es sonst nichts weiter Neues, nein.
Außer was wir gleich berichten werden.
Außer was wir gleich berichten werden, genau, ja. Genau, ja.
Heidi, wie sieht's bei dir aus?
Bei mir sieht es ganz ähnlich aus. Ich bin in Wien im Büro, arbeite fleißig von mir her. Die Zeit wird immer, also geht so schnell vorbei. Aber ja, der Sommer kommt und natürlich das gibt Kraft und Energie und große Freude.
Dann starten wir mal, würde ich direkt sagen, Kennzahlen und Pressemeldungen.
Ja, und in der Kategorie haben wir da heute zwei Meldungen. Sehr viel über Textilien, Textilunternehmen muss man genauer sagen. Das eine ist jetzt hier in Deutschland ansässig, damit fangen wir mal an. Es geht hier um die Firma Taco Fashion. Die haben ihre Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2022-23 gemeldet und haben gemeldet, dass sie nach einem besonders starken vierten Quartal mit einem Plus von 21% insgesamt das Jahr abgeschlossen haben auf 1,2 Milliarden Euro. Das war ein Plus von 17% Nettoumsatz, wohlgemerkt. Und das ist der höchste Jahresumsatz, den Taco jemals gemeldet hat. Sie hatten ein paar Projekte, die zu diesem Erfolg beigetragen haben. Das digitale Taco Fashion Kundenbindungsprogramm Taco Friends. Dann hatten sie Aktionen rund um das 40-jährige Jubiläum und der Relaunch des Online-Shops. Sie haben auch ihren Gewinn steigern können, haben immerhin ein EBITDA von 156 Millionen ausgewiesen. Das waren 13% mehr als im Vorjahr. Fühlen sich damit gut aufgestellt. Und dazu gibt es dann noch die Meldung schon aus dem April, das muss man dann vielleicht auch den Hintergrund verstehen, dass Taco sich sozusagen in seiner Kapitalstruktur mit seinen Gläubigern neu aufgestellt hat. Das heißt also, die Verbindlichkeiten, die damals durch den Kauf von Apex da zugekommen sind, die werden jetzt irgendwie anders verteilt. Will ich nicht im Einzelnen darauf eingehen, aber für Taco ist das operative Geschäft dadurch einfacher sie wollen sich konzentrieren, dass sie auf der einen Seite in ihren 17 verschiedenen Märkten, in denen sie vertreten sind, mit 2000 Stores weiter wachsen können. In den bestehenden Filialen, sie wollen Expansion machen und sie wollen auch das Online-Geschäft mit dem Stationärhandel neu verknüpfen und sich da besser digitalisieren. Ne? Also zumindest mal eine, würde ich mal sagen, sehr erfreuliche Meldung. Und die sind ja auch ziemlich gut vertreten in allen möglichen Ländern in Europa.
Auf jeden Fall, gut zu hören. Ja. Heidi hat ja auch bei der letzten Aufnahme berichtet, dass auch Woolworths so Gas gibt. Ist ja dann, sag ich mal, auch von der, vom Produktsortiment, aber von der Kategorie, würde ich mal sagen, auch was den Preis betrifft, ähnlich. Gut, dass auch diese Unternehmen weiter Gas geben und expandieren.
Ja, genau. Wir hatten auch ja gemeldet über Primark, das ist das Gleiche. Also das heißt, im preiswerten Bereich sind die Kunden wieder in die Läden gekommen, haben gekauft. Der Online-Anteil bei all diesen Unternehmen ist relativ schwach ausgeprägt. Ja, das ist klar, weil die kaufen eben direkt und in Cash oder mit den Zahlungsmitteln, die sie vor Ort ausgeben können, aber eben nicht online. Das ist nicht so begehrenswert. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass sozusagen die Menschen ja wieder in die Läden kommen. Und wir haben ja auch häufig genug berichtet, dass die Online-Unternehmen dafür sozusagen ihre Steigerungsraten nicht mehr weiterführen konnten, teilweise sogar abgeben mussten wieder an den Stationärhandel und sich das so ein bisschen besser einpendelt. So, und trotzdem habe ich hier jetzt deshalb eine Meldung oder zwei Meldungen aus den USA noch dazu, weil manchmal kriegen wir ja die Entwicklungen, die so kommen, die fangen ja in den USA im Positiven und Negativen besonders stark an und schwappen dann irgendwann nach Europa rüber. Und deshalb bin ich hier auf eine Meldung gestoßen, einmal von Macy's und von Gap. Macy's, das ist das, kennt jeder, der schon mal in New York war, das weltgrößte Textilkaufhaus. Die hatten im Februar noch gemeldet, dass sie ein besonders tolles viertes Quartal abgeschlossen hatten. Da ist der Aktienkurs gleich um 10% nach oben geschossen und für das gesamte Jahr 2022 hatten sie einen Umsatz gemeldet von immerhin 23 Milliarden Euro und das war knapp unter dem Vorjahreswert. Aber sie hatten deutlich weniger verdient. So, jetzt, 3 Monate später, ist das erste Quartal vorbei und im ersten Quartal lag der Umsatz 7% unter dem Niveau des Vorjahresquartals und sie haben ihre Prognose für das Jahr 2023 schon gleich wieder einkassieren müssen. Also da ist offensichtlich das nicht mehr alles eitel Sonnenschein in den USA. Die ökonomischen Belastungen für die Konsumenten, die haben sich eben dort auch in den Umsatzentwicklungen niedergeschlagen. Und jetzt hat man beschlossen, weitere Preisnachlässe zu geben, um den Abverkauf überschüssiger Ware anzukurbeln. Und eine ähnliche Meldung kommt eben auch von Gap. Auch die haben über das erste Quartal berichtet. Bei denen lag der Umsatz auch 6% unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Wegen der widrigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Also gleiche Entwicklung, gleiche Gründe angegeben. Könnte auch heißen, dass nach dem starken sozusagen Wiedererstarken des Handels vielleicht dann doch sich die Kaufbedingungen verringern und dass wir sowas auch in Deutschland sehen könnten oder in Europa. Meiner Erfahrung ist es häufig so, dass, wie gesagt, das, was in den USA sich schon mal abzeichnet, dann mit einer Verzögerung auch häufig nach Europa rüberkommt. So wie die Winde.
Genau, so wie die Winde.
Genau.
Ne? Ich bin jetzt aber wieder, bin wieder an der Sonnenseite hier. Ich habe die Sonne aus Costa Rica mitgenommen. mit meiner nächsten Meldung kann ich deine Meldung nicht ganz unterstützen, weil bei Lululemon sieht das ein bisschen anders aus. Lululemon hat am Donnerstag nämlich seine jährlichen Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben. Ja, die reichen oder wohlhabenden Kunden des Unternehmens lassen sich von der Inflation überhaupt nicht abschrecken und kaufen weiterhin auch die teure Sportbekleidung des Unternehmens. Das treibt die Aktie dann auch in die Höhe und die schließt dann nachbörslich mit einer Erhöhung von 13% ab. Was auch dazu beigetragen hat, dass die Ergebnisse im ersten Quartal die Schätzungen des kanadischen Unternehmens übertrafen sind, natürlich auch die starke Erholung in China, sinkende Luftfrachtkosten auch wieder und eine strengere Bestandskontrolle. Wir wissen es ja, seit der Pandemie ist die bequeme Kleidung und auch die Aktivkleidung immer mehr zur Gewohnheit geworden und das hat sich jetzt auch nicht geändert. Ich meine, ich bin jetzt im Urlaub auch hauptsächlich, muss ich sagen, sei es jetzt im Auto gewesen, wenn wir rumgefahren sind oder wenn wir in den Wäldern wandern waren, auch in meinen Leggings und meinen Activewear-Tops rumgelaufen, weil das einfach auch schnell trocknet, wenn es da dann mal runterschüttet und regnet. Ist Lululemon weiterhin auf Erfolgskurs und hat es auch geschafft, die Lagerbestände zum Quartalsende zu reduzieren, beziehungsweise auch unter deren Prognosen sind sie nur gestiegen. Die sind nämlich nur um 24% gestiegen, also weniger als man im März noch geschätzt hatte. Und zum Ende des laufenden Quartals wird ein Wachstum von etwa 20% erwartet. Auch die Lockerungen der strengeren Covid-19-Beschränkungen in China steigerten den Umsatz in dieser Region um 79%, während der Umsatz in Nordamerika um 17% stieg. Und Lululemon erwartet jetzt für das Gesamtjahr 2023 einen Umsatz von 9,44 bis 9,51 Milliarden US-Dollar. Und davor hatten sie eben prognostiziert zwischen 9,3 und 9,41 Milliarden US-Dollar. Das hat natürlich auch einen positiven Effekt auf die Aktie. Und so wurde ein Jahresgewinn zwischen 11,74 und 11,49 US-Dollar pro Aktie prognostiziert, was eben auch wieder die Schätzungen übersteigt. Mhm. So. Ich habe aber nicht nur Sonne mitgebracht. Jetzt kommt auch ein bisschen Wind, von dem du vorher gesprochen hast, Wolfgang. Ja. Und zwar P&C. Ne?
Ja.
P&C hatten wir ja auch schon berichtet. Denen geht es ja nicht so gut. Seit Anfang März sind sie im Schutzschirmverfahren. Und ja, seitdem wurden einige Restrukturierungsmaßnahmen auch vorgenommen. Dazu gehört unter anderem auch der Personalabbau von 350 Stellen in der Verwaltung. Dieser wurde bereits aufgesetzt und ja auch größtenteils vollständig umgesetzt. So heißt es aus Düsseldorf. Wir haben ja auch berichtet, dass sich das Unternehmen ja von einem Großteil seiner Führungsriege auch getrennt hat. Und nun hat das zuständige Amtsgericht in Düsseldorf das Eigenverwaltungsverfahren der Pik und Kloppenburg KG Düsseldorf am 1. Juni eröffnet. Somit folgt das Gericht der Empfehlung des vorläufigen Sachwalters und auch die Mitglieder des Gläubigerausschusses haben die Eigenverwaltung einstimmig befürwortet. Ja, jetzt steht natürlich der Sanierungsplan im Fokus. Und die Verfahren der Pik und Kloppenburg KG Düsseldorf sowie der Einkaufsgesellschaft Pik und Kloppenburg Retail Buying GmbH und Co. KG sollen auf jeden Fall vor Jahresende abgeschlossen werden.
Ja, nur für die Hörer, die nicht aus dem Textilbereich kommen, es gibt ja zwei Pik und Kloppenburg Unternehmen, das eine mit kommt aus dem Norden mit Sitz in Hamburg und das andere kommt aus dem westlichen Bereich, aus Düsseldorf. Und die Meldung betrifft hier das Düsseldorfer Unternehmen und nicht das Unternehmen in Hamburg. Muss man immer wieder sagen, dass das zwei und verschiedene, eigentlich verschiedene Unternehmen sind, gleicher Name, gleiche Familienstruktur, irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren. Aber heute doch zwei unterschiedlich arbeitende Unternehmen, die nur peripher zusammen auftreten.
Danke, Wolfgang, genau.
Ja, genau. So, was ich erstaunlich fand, also man hatte das ja schon mitbekommen, dass die da sich bereinigen müssen, dass sie dann trotzdem in dieser Zeit einen Laden eröffnet haben. Und zwar so eigentlich eine Art Testladen. Die haben Mitte Mai am Potsdamer Platz in dem neuen Einkaufscenter einen sogenannten, den Conscious Fashion Store eröffnet. Und dort werden eine große Auswahl an Marken angeboten, die ihre ökologische Verantwortung ernst nehmen, hat das Unternehmen selbst berichtet. Und die Gesamtfläche sind 3000 Quadratmeter und da werden allerdings auch konventionelle Marken angeboten, die aber da hat man die Kollektion gewählt, die nachhaltig sind und die Artikel, sodass das insgesamt zueinander passt. Die haben zusätzlich im Untergeschoss da 4 Schneiderinnen beschäftigt, die Reparaturen und Änderungen vornehmen können. Es gibt Upcycling-Workshops, Veranstaltungen zu Ökomode und Nachhaltigkeit und Vintage-Kleidung soll vor Ort auch durch ein Partnerunternehmen angeboten und vertrieben werden können. Also muss man sich mal angucken, ob das alles für die Kunden auch so deutlich wird, dass es sich nicht um einen normalen Pek- und Kloppenburg-Laden hat, oder sondern dass es ein Testlabor ist, in dem man sich da ausprobieren will.
Ja, fingers crossed. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sage ich mal. Ne? Ja. Also wir drücken die Daumen, dass dann auch der Turnaround auch wieder geschafft wird und das keine Endlosspirale wird, wie bei anderen Unternehmen.
Genau, ja? Genau.
Super, dann würde ich sagen, wir schauen neue Öffnungen und neue Formate.
Ja, wie schon eingangs angekündigt, Reisezeit, Sommerzeit und alle wollen wegfliegen oder in Urlaub sein. Und da kommt gleich die erste Meldung her. Und zwar, wir bringen jetzt unsere Zuhörer auf eine kleine Reise mit all diesen Neueröffnungen und so weiter. Die erste Reise ist gleich einmal nach Doha. Hier hat jetzt Louis Vuitton macht ja immer wieder neue Konzepte und auch natürlich schafft es wie kaum eine andere Brand, alle Sinne mit einzubeziehen. Auch so natürlich den gustatorischen, den Geschmackssinn. Und hat jetzt in Doha eine Louis Vuitton Lounge mit Yannick Aleno eröffnet. Das ist ein französischer Küchenchef, der hat die Aufgabe, ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis in einer tropischen Oase, eben für die international Reisenden, am Hamad International Airport zu sorgen, um die Zusammenarbeit zu würdigen. Er hat ein einzigartiges Erlebnis geschaffen, wie Sie sagen, also der eben quasi die Werte der Maison verkörpert. Louis Vuitton ist ja ein Partner von höchster Qualität. Und für Sinn, für Luxus, Exzellenz und das soll sich natürlich in den Speisen widerspiegeln. Aleno hat 2008 eine Gruppe gegründet in seinem Namen und mit seinem Team auch in seinen 14 Restaurants 15 Sterne erkocht. Also wenn man auf der Webseite ist, also diese Kreationen sind richtige Kunstwerke, kann man sich gerne anschauen. Die Reise geht weiter von Doha in die ganze Welt. Es ist momentan, gibt's jetzt Pop-ups everywhere, wo Strand, Sonne und auch natürlich das nötige Kleingeld vorhanden ist. Lacoste ist die erste Meldung auf Ibiza, gleich einmal ein Pop-up. Dann in Saint-Tropez geht's weiter mit Dior, Celona Resort. Louis Vuitton und sehr viele Pop-ups sind jetzt an den Stränden von, also in China zu finden, wie zum Beispiel eben Louis Vuitton. Summer OMG Beach Restaurant in Huangpu Beach. Dann Burberry Summer Winter Installation, Balmain und Evian Collaboration Pop Store. Auch in Chengdu, Golden Goose, Pop-Up Store in Shanghai, Hermes Mont in Haiku, Moe Hennessy und der NBA Pop-Up Store in Dubai. Dann nochmal Missoni in China, Capsule Series Pop-Up Store. Gucci hat auch in China eröffnet eine Boutique in Chengdu. Und finally Chanel. Auch in Shanghai. Lustigerweise bei der Recherche, man muss jetzt schon immer genauer hinschauen, es gab so eine Meldung von Tiffany bei den Malediven und das war eine Meldung, die eben von AI generiert wurde. Also diese Bilder, die da entstanden sind in Türkis, waren jetzt nicht echt, sondern das war etwas, was die künstliche Intelligenz uns entworfen hat quasi. Also es wird immer spannender in diesem Leben auf dieser Welt. Also die Grenzen verschwimmen immer wieder und immer weiter.
Ja, da muss man voll dann aufpassen. Ich sehe das auch dann öfters auf LinkedIn und frage mich dann immer, ist das jetzt echt oder nicht? Aber da gibt es auch jemanden, der postet dann immer, sag ich mal, auch so von einer künstlichen Intelligenz zusammengestellte Pop-ups an den wildesten Orten in Bergen, dann so einen Nike-Pop-up, was man da so alles zaubern kann. Sieht alles ein Wahnsinn aus. Aber die Luxusmarken geben ja auch ordentlich Gas mit den Pop-ups. Ja. Und die schauen ja auch immer hervorragend aus. Da verschwimmen dann wirklich dann schon die Welten und man muss dreimal hinschauen und die Quellen dann brav checken, was ist Realität und was Fake.
Genau.
Wolfgang, ich glaube, du hast uns auch ein paar Pop-ups der anderen Art mitgenommen.
Ja, zumindest die sind keine Fake, sondern die sind wirklich real. Finde ich auch ganz spannend zu lesen. Aldi und Lidl werden auf Musikfestivals temporäre Pop-up-Stores aufmachen. Lidl ist bei Rock am Ring vertreten und wird dort einen Rock-Store betreiben mit immerhin 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche und bis zu 19 Kassen. Also da stellt man sich offensichtlich auf eine hohe Fluktuation und Frequenz ein. Werden 400 Produkte zum regulären Lidl-Preis angeboten, um die Festivalbesucher dort zu versorgen. Und Aldi Nord macht sowas Ähnliches mit einer Filiale, die sogar noch größer ist, 2100 Quadratmeter auf dem Deichbrand-Festival bei Cuxhaven. Beide haben das auch im Vorjahr schon mal gemacht. Und und die Versorgung der Gäste bei den Festivals ist damit sichergestellt zu günstigen Preisen. Scheint sich ja zu lohnen und für die Markenbildung offensichtlich nicht abträglich.
Na Wahnsinn, noch so Pop-ups in der Größenordnung. Das ist ja jetzt auch kein Lehrhalt, wie man bei uns sagt, 1500 Quadratmeter.
Wahnsinn.
Ja.
Und Wahnsinn.
2100 ist jetzt im Vergleich zu den Luxusmarken schon einiges mehr.
Ja,
aber
ja.
Als Festivalbesucherin finde ich das richtig praktisch. Ich bin ja auch auf einem kleineren dann in Österreich im August. Da waren die Frühstücksoptionen im letzten Jahr relativ mau. Bin mal gespannt, was sie sich dieses Jahr einfallen lassen. Ja. Ob da ein Pillar oder so auch kommt.
Ja. Anna, ich hoffe für dich, sie haben inzwischen aufgestockt, weil ich weiß ja, du bist ja eine, du liebst ja Frühstück und
auf jeden
zelebrierst
Fall,
ja. Das sehr, sehr gerne, gell?
Ganz genau, da brauche ich dann kein trockenes Kipferl dann in der Früh, nach einer ausgiebigen Party nach.
Nein.
Ich berichte, was es dieses Jahr gab. Ja.
Oh ja. Ja, und ich habe jetzt noch zwei Meldungen in dieser Kategorie. Man merkt auch, die großen Marken, die fangen jetzt an zum Testen, intensiv zu testen, auch mit den Kunden, aber auch digitaler Natur. Also zwei Meldungen, die eine von C&A, die andere von Hugo Boss. Starten wir mal mit dem Testshop, mit dem Lernlabor von C&A. Und zwar Ende Mai hat im niederländischen Leidschendam, dass es rausbringt, ein komplett neu renovierter Store über drei Stockwerke auf 2350 Quadratmeter wiedereröffnet. Es ist ein Lernlabor und soll C&A damit zu verstehen gegeben, wie ein ideales Einkaufserlebnis aus Sicht der Kundinnen aussieht. Der Fashionhändler wird in Zukunft von den Mitarbeitern und den Kunden gewonnene Erkenntnisse in seine Customer Journey einfließen lassen und will auch alle Sinne ansprechen. Es wird natürlich erreicht mit Licht, Bildern, Videos, Materialien und Möbel, natürlichen Requisiten mit akustischen Ambiente, aber auch Düfte an zentrale Kontaktpunkte hat man gedacht. Große Eröffnung gab es natürlich mit DJ, Barista, Mocktailbar am Nachmittag und auch natürlich die ersten 100 Besucher erhielten bei der Eröffnungsfeier ein Goodie, eine Jeans. Und man will sich eben auf die Modernisierung des Store-Portfolios sowie auf das Kundenerlebnis konzentrieren und ein einheitliches Erscheinungsbild über alle Verkaufsstellen erzeugen. Der Store wird wertvolle Erkenntnisse bringen und wird anderen, also die in anderen Stores auch eingesetzt werden können. Und C&A CEO Ginny Boyer von C&A Europe freut sich eben auf das Feedback der Kundinnen und Mitarbeiterinnen. Also das ist das eine, da will man eben quasi schauen, dass die Customer Journey ansprechend ist und die Shops einheitlich gestalten. Das zweite ist, Hugo Boss hat mit einem Beratungsunternehmen mit dem Namen Medis, das sich ja mit Lösungen für die Bereiche Big Data, Digital Commerce, Marketing und Design beschäftigt, einen Digital Campus in Gondomar, das ist in Portugal, eröffnet. Dieser ist Teil eines Business Hubs, in dem mehr als 15 Millionen Euro investiert wurden. Und da ist eben der neue Hugo Boss Digital Campus ein Teil davon. Dieser Campus konzentriert sich auf die Bereiche E-Commerce, Advanced Business Analytics sowie Technologie und Daten. Er wird ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in die weltweit führende technologiegesteuerte Modeplattform im Premium-Bereich sein, sagt Daniel Grieder, der CEO von Hugo Boss. In der Partnerschaft mit Metis werden die digitalen Kompetenzen und Datenanalysefähigkeiten ausgebaut, das Potenzial der Daten genutzt und auch die Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz der Geschäftsaktivitäten gesteigert. Der Digital Campus von Hugo Boss ist ein Joint Venture zwischen Metis und Hugo Boss. Dieser schafft 250 neue Arbeitsplätze. Hurra! Und insgesamt gibt es für den Metis Campus 1000 neue Stellen. Also ja, es tut sich was, zum einen beim Testen, zum zweiten beim Digitalisieren.
Alles richtig gemacht. Jetzt nicht so innovativ und pioneermäßig, aber trotzdem auch eine kleine neue Meldung, die ich mitnehmen wollte für uns auf dem deutschen Markt, und zwar Lascana. Die Hamburger Bekleidungsanbieter eröffnen da nämlich einen neuen Store in Köln. Lascana gehört ja zu der Otto-Gruppe und hat in deren bisherigen Filialen immer auf Wäsche und Bademode gesetzt. Jetzt umfasst das Sortiment des neuen Stores auch erstmal Segmente wie Fashion, Schuhe und Accessoires. In Köln wurde nun ein Store von 500 Quadratmetern auf 2 Etagen eröffnet und ist dann somit der größte Lascana-Store in Deutschland.
Na bitte, ich habe die Fotos gesehen auf Instagram, Viktoria Swarovski, das Testimonial am Weg dorthin.
Na bitte, wusste ich gar nicht, dass da die Swarovski ein Testimonial
ja. Markenbotschafterin von Lascana.
Ah, na bitte. Sehr schön, dann würde ich sagen, wir schauen mal in unsere nächste Kategorie.
Neues aus dem Metaverse.
Ja, auch diese Kategorie hat wieder einige Meldungen. Eine werde ich heute berichten, also von einer werde ich heute berichten. Und zwar, ja, also das Spannende ist, dass jetzt auch Ausbildungsstätten auf das Thema digitale Fashion-Entwurfsmöglichkeiten setzt. Die Meldung, die ich mitgebracht habe, handelt von Parsons School of Design in New York City, die zusammen mit Roblox das erste Kolleg über ein halbes Jahr veranstaltet hat. Und sie haben den allerersten Kurs für digitales Modedesign ins Leben gerufen, um eben der nächsten Generation von Modedesignern eine Zukunft zu zeigen und sie darauf vorzubereiten, wo digitale Mode eine Rolle spielen wird. Die Partnerschaft würdigt den Einfluss von Plattformen wie unter anderem im Roblox, auf denen Millionen von Nutzern sich durch digitale Mode ausdrücken. Wobei die Generation Z feststellt, dass dies ihren Stil im wirklichen Leben auch beeinflusst. Also nicht nur jetzt in den Spielen oder im Netz, sondern auch im richtigen Leben werden da jetzt schon Dinge gemerkt, die Gen Z hier auch mit hineinnehmen. Im Mai 2023 präsentierten diese Studenten, also diese Parsons-Studenten, die Abschlussarbeiten in einer immersiven Vorführung eines Studentenfilms und interaktiven Displays. Die Kunstwerke der Studenten konnten dann aber auch über die Roblox-Plattform, über den Marktplatz erworben werden. Es ist eine andere Realität für die Studenten und Roblox ist nicht in erster Linie eine Spieleplattform. Es ist auch eine potenzielle Möglichkeit, mit dieser Arbeit, die sie machen, im digitale Fashion zu entwerfen, auch eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und auch eine Möglichkeit, wo man dann natürlich in weiterer Folge auch Arbeitsplätze lukrieren wird. Also es wird jetzt auch nicht nur, es wird in die Weiterbildung jetzt schon investiert und die jungen Leute vorbereitet für digitale Ausdrucksweisen, sagen wir so.
So, und ich würde sagen, wir schauen in die letzte Kategorie und fragen uns, was gibt's Neues an Retail-Gossip? Ja, und hier habe ich eine kleine Meldung mitgebracht, wen es interessiert. Und zwar, jetzt steht das Finale von Germany's Next Top Model an. Und zwar wird das am 15. Juni um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Klingt jetzt irgendwie wie Werbung. Aber Jean-Paul Gaultier ist hier zu Gast. Fand ich eigentlich ganz spannend. Und der kommt zum Finale. Mit dabei sind auch die Rockband Scorpions und Choreograf und Tänzer Magnum Biasa. Den kenne ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und auch die ESC-Gewinnerin Lorraine und Heidis Tochter. Ne? Also ein bisschen hier auch im deutschen Fernsehen der Designer vor Ort.
Ja, das ist doch sehr schön. Und vielleicht sollten die sich dann überlegen, was sie dort trinken. Ja. Denn das gibt die Firma True Fruits, die aufgrund ihrer Werbeslogans schon mal bezeichnet wurden als Mittelfinger im Kühlregal. Ne? Und nun will dieser Smoothie-Hersteller von True Fruits, der will weniger Pipi-Kaka-Humor einsetzen, wie der Gründer versprochen hat, aber er will provokant bleiben. Und mit den Werbeslogans ist True Fruit so, wie gesagt, so etwas wie das Enfant Terrible unter den Supermarktmarken. Der hat schon mal gerne Anspielungen auf Sex oder politische Unkorrektheit gemacht mit seinen Säften. Zum Beispiel ein Smoothie in dunkler Flasche hatten sie als Quotenschwarzer bezeichnet und ein Smoothie mit Chiasamen bewarb die Marke mit dem Spruch Oralverkehr, schneller kommst du nicht zum Samenerguss. Ja, das ist schon ziemlich provokant. Ne? Ich hoffe, das hat auch zu Abverkäufen geführt. Nun will aber trotzdem die Marke leisere Töne anschlagen und es soll ein bisschen weniger Pipi-Kaka-Humor geben als vor 5-6 Jahren. Denn er sagt ja, wir werden jetzt ja auch älter und es gibt ein paar Dinge, die sie heute nicht mehr machen würden. Aber vor allen Dingen hat man eben, schmerzlich verstanden und gelernt, dass sozusagen das, was man veröffentlicht hat, nach 3-4 Monaten vergessen wird, wie da der Kontext in der Weltlage war. Ne? Die haben immer unmittelbar reagiert auf bestimmte Dinge, die so passiert sind. Aber man kann sich dann häufig können sich die Konsumenten dann ein paar Monate später nicht mehr daran erinnern, in welchem Kontext das geschaltet worden ist. Und das klingt dann eben so 6 Monate später, als ob man ein dummer Sexist ist. Recht hat er. Das habe ich aber keine 6 Monate dafür gebraucht, um das zu verstehen. Sag ich ganz ehrlich. Naja, und man muss jetzt einfach etwas vorsichtiger sein. Ja, das würde ich mal sagen, das ist auch angebracht. Eine gute Einsicht. Ja?
Ja, vielleicht waren die Verkaufszahlen auch nicht so toll, wie man sich es gewünscht hätte. Ja. Weil, also ich meine, so mit den Chiasamen und so weiter, schwierig.
Ne? Ja, schwierig. Ja, genau. Ja. Naja, aber recht hat er natürlich. Insofern, man kann sich heute wenig Fehler leisten und wenig links und rechts mal machen. Diese Art von Humor wird einfach nicht mehr so toleriert. Und das ist auch in Ordnung.
Ja.
Ja, und dann habe ich hier noch eine letzte Meldung, und zwar aus dem Fashion-Bereich, ein schwedisches Unternehmen mit dem Namen Boots. Die haben 42.000 ihrer Kundinnen gesperrt. Denn diese Kunden haben zu viele Produkte zurückgesendet. Und das sei schlecht für das Unternehmen, wirtschaftlich gesehen, und natürlich auch für die Umwelt, hat man betont. Und viele Kunden nutzen das wiederholt, das Serviceniveau des kostenlosen Versands und kostenlose Rücksendung auf Kosten des Geschäftes nutzen sie aus. Und das sei nicht gut. Und deshalb hat man eben den Kunden den Zugang gesperrt. Das entspricht nur 2% der Gesamtkundschaft, immerhin. Aber grundsätzlich ist das etwas, was man auch nicht nur in Schweden, sondern auch überall anders beobachten kann. Die Kunden haben in Deutschland 2021 1,3 Milliarden Artikel zurückgeschickt, die Wahnsinn. Sie doch nicht haben wollten, ne? Das muss man sich mal vorstellen. 41 Produkte pro Sekunde hat irgendjemand Schlaues ausgerechnet. Das ist schon viel. Und der Modesektor, der ist natürlich davon, der ist ganz weit vorne. Also 91% dieser 1,3 Milliarden sind aus dem Fashion-Bereich. Wahnsinn. Und ja, was immer die Gründe sind, Größenausfall, gefällt mir doch nicht zu Hause oder ich ziehe es mal eben an übers Wochenende und gebe es wieder zurück, whatever das ist. Es sind jedenfalls immense Kosten für Menschen und für das Unternehmen und für die Umwelt auch. Und ja, und die einen sperren und andere Unternehmen haben sich jetzt entschlossen, dass sie die Retouren wieder kostenpflichtig machen, so zum Beispiel Uniqlo hat das ja gemacht, Zara macht das. Also man kann nicht einfach wahllos bestellen und zurückschicken, sondern man muss sich da Gedanken machen. Das ist ja auch in Ordnung. Ja.
Auf jeden Fall. Wir sind hier wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich freue mich, dass ich diesmal wieder dabei war, habe euch schon vermisst. Wir freuen uns auf Feedback, Likes auf LinkedIn und freuen uns auf die nächste Ausgabe.
Ja.
Ganz genau.
Bis dahin. Bis dahin. Viel Sonne, gute Zeit.
Gute Zeit, schöne Tage, viel Erholung.
Das war's mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.